Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Donnerstag, 24. September, 7.07 Uhr, höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Mein Name ist Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus.
Und das sind die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Boris Becker schätzt uns gleich die Chancen von Nadal, Thiem und Zverev bei den French Open ein.
Wir erklären, warum der Schachsport besonders von Corona betroffen war.
Außerdem haben wir eine dopingreiche Dreierkette für euch.
Doch bevor wir damit loslegen, wärmen wir uns wie immer auf mit unserer Frage des Tages. Zwei Stühle, zwei Meinungen in jeweils 40 Sekunden.
Die UEFA hat die Shortlist zur Wahl zum Fußballer des Jahres veröffentlicht. 10 Spieler stehen drauf und die Plätze 4 bis 10 sind bereits öffentlich gemacht worden. Aber die Reihenfolge bei den Top 3, die ist noch offen. Neuer, De Bruyne oder Lewandowski, wer soll es denn werden?
Also ich bin mir sicher, Karl Rummenigge wäre für einen Bayern-Spieler. Für Lewandowski hat er sich ja schon sehr stark gemacht.
Naja, Lewandowski Knipser vor dem Herrn, aber die großen Spiele, da war er jeweils nicht der große Entscheider, auch jetzt bei der Champions League nicht. Gegen Barca beim 8:2, da hat Lever nur einmal getroffen, gegen Lyon auch und beide Male erst sehr spät im Spiel. Und im Finale gegen PSG, da ging er sogar leer aus. Manuel Neuer dagegen, der hatte in der Saison stets seine Leistung gebracht und in allen drei entscheidenden Spielen in der Champions League dann auch wirklich abgeliefert. Gegen Barca war er bei den Gegentoren schuldlos, sonst immer zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Gegen Lyon zwei Glanztaten gezeigt, in Phasen, wo das Spiel bei einem Gegentor hätte kippen können. Und im Finale, da war auch nochmal absolute Weltklasse. Also ich wähle Manuel Neuer.
Gut gebrüllt, Löwe. Und in der Zeit, dann komme ich jetzt mal mit meinen Gedanken dazu. Also gleich vorweg, Kevin De Bruyne ist ein guter Dritter, aber eben nur der Dritte. Denn die beiden anderen Kandidaten auf die Krone würden völlig zu Recht davor stehen. Für mich ist es schon dramatisch, wie konstant beide Bayern-Nominierte ablieferten. Auch wenn Lewandowski, wie du moniert hast, in den großen Spielen nicht herausragt, so tut er aber dann doch immer viel fürs Spiel, reißt Spieler an sich und gibt damit Räume für die anderen frei. Das ist ja bei Müller ganz, ganz ähnlich. In den letzten 7 Jahren war er 5-mal Torschützenkönig, 1-mal mit dem BVB und 4-mal mit Bayern. Aber warum sollte der weltbeste Torhüter immer nur der weltbeste Torhüter sein und nicht auch mal als Weltfußballer ausgezeichnet werden? Daher bin ich deiner Meinung und schätze Manuel Neuer.
Und da du meiner Meinung bist, da lasse ich das mit der Zeitüberschreitung mal auch umkommentieren.
Dankeschön. Ja, wäre ich einmal nicht gestolpert bei meinen Gedanken, hätte ich es auch geschafft. Morgen dann wieder.
Alles gut. Aber was denkt ihr denn zu Hause? Wer sollte denn für euch Fußballer des Jahres in Europa werden? Schickt uns doch gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an die Nummer 0331-298-5028. Alles wieder in den Shownotes zum Nachlesen. Und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten ein und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und eurem Namen, damit wir die Nachrichten dann auch letztlich richtig zuordnen können. Tja, und jetzt geht's bei uns vom Reklamierarm bei Stand jetzt rüber zur Bäckerfaust.
Stand jetzt aktuell.
Am Montag, da stehen die French Open im Tennis auf dem Programm. Da gehen sie los zu einem ungewohnten Termin im Jahr und vor allem ohne, dass die Spieler jetzt große Vorbereitungszeit für die Umstellung von Hartplatz auf Sandplatz gehabt hätten. Was bedeutet diese Ausgangslage jetzt für die Favoritenlage? Was bedeutet das zum Beispiel für Rafael Nadal, der ja in den letzten 3 Jahren in Paris die French Open gewonnen hatte, aber jetzt zum Beispiel in Rom beim Wechsel auf Sand bereits im Viertelfinale ausgeschieden war. Boris Becker hat sich dazu in der Pressekonferenz des Tennisturniers am Hamburger Roten Baum auf Englisch geäußert.
Well, in principle, you always got to go for the 12-time French Open Champion Rafael Nadal. But life is different this year, tennis is different this year. I saw his performances in Rome. And he's obviously not 100% yet. He's only played 3 matches in 6 months. So whoever played in America, whoever played Rome and Hamburg, I think has an advantage. because at the moment players are looking for matches. You can only get better in matches, not in practice. And that's even the case for Rafael Nadal. He had his rhythm always for a long time, playing Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rome. Those are four big clay court tournaments that gave him enough match toughness to be the best player he can be at the French. That's missing this year. Then also the time of the year, you know, early October, Paris won't be as bouncy, won't be as hot. And that's exactly what Rafa likes. Sure, he's still my number one pick, but I think there are a few players out there that have a bigger chance this year than in the previous years, including Thiem, including Djokovic, just to name two.
Unser Kollege Andreas Thies, aktuell vor Ort beim Tennis am Roten Baum, hat zum Punkt Nadal nochmal auf Deutsch nachgehakt.
Sie haben eben im englischen Teil schon über die French Open gesprochen und dass natürlich Rafael Nadal weiterhin der Favorit ist etc. Gab es jetzt irgendwas in der letzten Woche in Rom, was Sie vielleicht hatten so ein bisschen zweifeln lassen, weil Nadal sah in seiner Niederlage nicht so gut aus und Sie haben schon die Bedingungen angesprochen, die im Oktober dann auch deutlich kühler sein werden in Paris?
Nein, ich glaube, ich habe ausführlich geantwortet. Ich glaube, dass Spieler vor allem eins brauchen, das sind Matches. Du wirst nur im Match besser. Und alle Spieler, die in Amerika nicht gespielt haben, haben weniger Matches, wie die in Amerika gespielt haben. Das ist ein Nachteil. Und ob du Nadal heißt oder liebe Gott, du wirst nur im Match besser. Und Rafael Nadal fehlt Matchpraxis. Jetzt das kann man sagen, der zwölfmalige Gewinner der French Open hat besondere Regeln, weil er einfach unglaublich gut auf dem Belag ist, ja. Aber auch Nadal braucht seine Turniere, seine Turniervorbereitung, seine Matches. Sonst spielte er oft vier große Sandplatz-Turniere vor Roland Garros, die er in der Regel gewonnen hat, aber das fehlt ihm jetzt. Dann auch Zeitpunkt von Paris, es wird nicht mehr so heiß sein, die Bälle werden nicht mehr so hoch springen, was er liebt. Es wird alles ein bisschen flacher zugehen, was eben andere Spieler bevorzugen, wie zum Beispiel Djokovic. Und das weiß Nadal und deswegen wird das dieses Jahr für ihn besonders schwer. Er ist mein Topfavorit, kein Thema, aber ich glaube, der Unterschied zu den anderen Spielern ist dieses Jahr geringer wie sonst.
Und einer dieser anderen Spieler könnte ja zum Beispiel auch Dominic Thiem sein. Den hatte Boris Becker ja auch schon auf Englisch angesprochen. Thiem, der frisch gebackene US Open-Sieger. Was begeistert Boris denn an Thiem?
This improvement, you know, it was gradually, every year he got better a little bit. And I think that speaks for his work ethic. That speaks for his, you know, how he approaches the game of tennis. He's a hard worker. He knows what he has to do off the court. He's got a good team around him. And so I'm impressed that year after year, it really gets better. And that's, I think, the hardest thing in tennis is to be consistent year in, year out. But that's a sign of a champion. And he's better this year than he was last year and the previous years.
Und was ist mit Thiems Finalgegner bei den US Open? Mit der deutschen Hoffnung, Alexander Zverev, den verfolgt Boris Becker natürlich als deutschsprachiger Eurosport-Experte auch, aber vor allem natürlich auch als Head of Tennis des DTB besonders. Wie schätzt Boris Becker also Zverevs Chancen ein?
Normalerweise würde ich sagen, auf Sand ist Sascha einer der Favoriten. War sein erstes Viertelfinale in einem Grand Slam und fühlt sich normalerweise in Paris immer sehr wohl. Dieses Jahr ist alles anders. Die Vorbereitung für ihn auf Sand ist, glaube ich, nicht optimal. Ich glaube, Spieler, die in Rom und Hamburg gespielt haben, haben einen Vorteil, gerade in der ersten Woche. Und das ist die Schwierigkeit. Er hat gezeigt in New York, dass er Kämpferqualitäten hat und dass er auch mal, sag mal, ein langes Match gewinnen kann. Und ich glaube, das ist gefragt in der ersten Woche, wenn er dann seine drei, vier Matches hat. Und dann, ich glaube, in der zweiten Woche ist dann wieder alles möglich.
Boris Becker bei der Pressekonferenz am Hamburger Roten Baum zur Favoritenlage bei den French Open 2020. Und die French Open, die verfolgt ihr natürlich am besten täglich bei den Kollegen von Chip in Charge mit ihren Analysen zum Grand Slam, zum dritten Grand Slam des Jahres hier auf meinsportpodcast.de. Hört rein, bei uns direkt auf der Webseite oder im Podcast.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nimmt sich, was man will,
dann wilde Gerüchte.
aktuellen Stand. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind Gewinner und Verlierer des Tages? Wer ist das sportliche Geburtstagskind des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch in unserer Stand jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Die Geste von Diego Mandrida habt ihr sicherlich auch alle mitbekommen. Das ist der spanische Triathlet, der vor einigen Tagen seinem britischen Kontrahenten James Tegel im Ziel den Vortritt und damit Rang 3 überlassen hat, weil der Brite zuvor falsch abgebogen war und Mandrida nur deshalb vorbeiziehen konnte. Das war schon top, muss man sagen. Aber das Echo, das er damit überall auf der Welt auslöste, macht die Geste, wie ich finde, noch größer. Schauspieler Will Smith zum Beispiel, den hat er damit zum Weinen gebracht. Diverse Sportskollegen von Mandrida, die haben das Ganze dann auch nochmal hochleben lassen. Ein Flop wäre allerdings, wenn dieser Sportler in einer ähnlichen Situation dann nicht auch so wie Mandrida handeln würden.
Apropos Flop, Biathlon auf Schalke, das hat eigentlich Tradition. Kurz nach Weihnachten findet ja normalerweise die World Team Challenge dort statt. Doch Corona zwingt dazu, in diesem Jahr auf diesen Fixpunkt im Wintersportkalender leider zu verzichten. Die 19. Austragung dieses Events ist jetzt erstmal um ein Jahr auf Dezember 2021 verschoben worden. Einen genauen Termin gibt's da auch noch nicht. Das ist sicher aktuell nicht anders möglich, stand jetzt nicht anders möglich für Biathlon-Fans. Aber natürlich ein Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Heute feiert eine der besten Kugelstoßerinnen der 70er und frühen 80er Jahre ihren 64. Geburtstag. Happy Birthday, Iluna Slupjanek.
1978 und 1982 war Slupjanek Europameisterin, wurde 1980 in Moskau auch Olympiasiegerin, gewann zudem 1983 WM-Bronze. Sie verbesserte zweimal den Weltrekord im Kugelstoßen und ihre persönliche Bestleistung von 22 Metern und 45 Zentimetern war bis 2006 auch deutscher Rekord.
Soweit klingt ihre Geschichte erstmal positiv, aber positiv, das war sie leider im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer Karriere wirklich, denn Slupjanek, die erlangte traurige Berühmtheit durch ein ganz besonderes Alleinstellungsmerkmal.
Ja, sie war die erste und einzige DDR-Athletin, der man noch in ihrer aktiven Zeit bei einem internationalen Wettkampf Doping nachweisen konnte.
Ja, beim Europapokalfinale 1977 war das und ihre Sperre von einem Jahr endete dann just vor der EM 78, die sie dann auch gewann. Aber wie wenig sauber sie auch in ihrer Zeit nach der Sperre war, das flog dann in den 90ern richtig auf, als nach der Wiedervereinigung das ganze Ausmaß des DDR-Staatsdopings bekannt wurde.
In den 80ern wurden DDR-Athleten im großen Stil mit Oral-Turinabol gedopt. Auch Slupjanek, die mehrfach auch noch den Väterländischen Verdienstorden der DDR bekam.
Mittlerweile heißt Slupjanek übrigens Ilona Longo und feiert ihren Geburtstag. Wir sagen Happy Birthday.
Heute in der Sportgeschichte.
Heute, am 24. September, jährt sich das dreckigste Rennen der Olympiageschichte zum 32. Mal, das 100-Meter-Finale von Seoul 1988. Es war bis dato das schnellste 100-Meter-Rennen der Olympiageschichte. Gleich vier Läufer knackten die 10-Sekunden-Marke und es war gleichzeitig aber auch das dreckigste Rennen aller Zeiten. 6 der 8 Finalisten hatten irgendwann in ihrer Läuferkarriere mal was mit Doping zu tun. Und einer von ihnen, der flog just in diesem Rennen in Seoul 1988 auf.
The urine sample of Ben Johnson was found to contain the metabolites of a banned substance, namely stanozolol.
Der schnellste Mann der Welt war also gedopt. Viele Experten sahen sich bestätigt, denn die hatten schon direkt nach dem Rennen geunkt. So eine Leistung wie die von Johnson im 100-Meter-Finale von Seoul, die könne gar nicht auf legalem Weg erreicht werden. Wie ein Blitz war der kanadische Muskelberg aus dem Startblock im Olympiastadion in Seoul geschnellt. Seine Reaktionszeit nach dem Startschuss 0,132 Sekunden. Nach 15 Metern lag Johnson dann schon einen Meter vor dem Feld. 3 Meter waren es nach absolvierten 40 Metern und sogar 4 Meter nach 65 Metern. 9,79. Ein neuer Weltrekord, eine absolute Fabelzeit. Johnson hatte damit die Konkurrenz vernichtet. Mit ausgestrecktem Zeigefinger überquerte er jubelnd die Ziellinie und blickte in der Sekunde des großen Triumphes nach links zur Bahn 3, zu Carl Lewis, seinem Erzrivalen. Und dessen Blick offenbarte hilfloses, ungläubiges Entsetzen. Für Lewis war das Duell mit Johnsons Kampf zwischen Gut und Böse.
I felt it being the clean guy that was going out trying to win. And I was trying to beat this evil guy.
Das gelang ihm zwar auf der Strecke, wie gehört, nicht, aber dafür immerhin am grünen Tisch. Denn Johnson wurde ja wegen Dopings disqualifiziert und die Goldmedaille an Lewis weitergereicht. Doch wie sauber Lewis selbst war, wurde Jahre später erst enthüllt. Denn da wurde öffentlich, dass er kurz vor den Wettkämpfen in Seoul selbst positiv auf 3 verbotene Stimulanzen getestet worden war. Streng genommen hätte er also in Seoul gar nicht starten dürfen. Das NOK der USA hatte den Vorfall allerdings vertuscht. Und nicht nur das, Lewis soll auch hinter der positiven Dopingprobe von Johnson gesteckt haben. Wie? Das hört ihr in unserem Olympia-Podcast Das Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Der deutsche Meistertitel im Schach wurde vergeben, ein Meisterschaftsturnier wurde ausgetragen und das endete mit einem absoluten Nervenkrimi, aber war ja auch insgesamt eine Entscheidung, die ganz anders zustande kam, als man sich das ursprünglich natürlich zum Saisonstart mal vorgestellt hatte. Wir blicken mal zurück auf dieses Meisterschaftsturnier und auf die Umstände dieses besonderen Jahres mit unserem Schachexperten, mit Sven Metzger. Hallo Sven.
Hallo Malte.
Ja, Corona hat auch in Sachen Schach natürlich Spuren hinterlassen.
Wahrscheinlich ist kein Sport so stark von Corona betroffen und den Umwälzungen wie das Schach, das sich komplett eigentlich in die digitale Welt verzogen hat und auf Portale verzogen hat. Und es gab ja auch die Magnus Carlsen Chess Tour, die mit $1 Million dotiert war. Also da hat sich ganz viel getan online. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man es wieder ans Brett zurück? Die Deutsche Schachbundesliga hat für sich entschieden, dass sie die Saison pausieren lässt. 19/20 und dann verlängert bis 21, was dazu führt, dass auch in unteren Ligen es keine Aufsteiger und Absteiger gibt diesen Sommer, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, nach oben aufzufüllen. Und die Deutsche Schachbundesliga, die sich selbstständig verwaltet, hat parallel noch die Entscheidung getroffen, eine Meisterrunde für das Jahr 2020 durchzuführen, um einen deutschen Meister auch dieses Jahr zu küren. An dieser Meisterrunde haben jetzt von den Teams der Schachbundesliga insgesamt 8 teilgenommen. Man kann das so ein bisschen als die Koalition der Willigen bezeichnen. Hängt aber auch damit zusammen, dass es natürlich schwierig ist für viele Vereine, die vor allem auf russische Großmeister setzen, diese in Corona-Zeiten nach Deutschland zu bekommen.
Wie hat man das Problem gelöst?
Jeder Verein, der teilnahm jetzt in Karlsruhe bei dieser Endrunde, durfte 4 Spieler zusätzlich nominieren. Aber es gab zum Beispiel auch den Fall des Vize-Weltmeisters und der Nummer 2 der Weltrangliste, Fabiano Caruana, der eigentlich der für die USA antritt, der auch einen amerikanischen Pass hat und der damit keine Einreisemöglichkeit nach Deutschland gehabt hätte, der aber auch in dem Besitz von einem italienischen Pass ist, der ihm dann die Einreise in die EU aus Sicht von der OSG Baden-Baden glücklicherweise ermöglicht hat und der dann natürlich sehr geholfen hat. Insgesamt ist das sehr wild. Gadar Kamsky, der für die Schachfreunde Deisisau antritt, ist ein Amerikaner russischer Abstammung, der mittlerweile in St. Petersburg lebt. Der hat es geschafft, in die Türkei zu kommen, hat von dort dann die Einreise nach Deutschland geschafft. Also es war wohl für alle Mannschaftskapitäne ein extrem hoher Aufwand, das Team ans Brett zu bekommen, wenn man seine Topspieler alle ans Brett bekommen wollte. Aber es waren alle Teams vollständig angetreten. Die meisten haben dann auch so eine, vor allem auch auf deutsche Amateure gesetzt. Gab es einige Teams, die ihre deutschen Spieler dann haben spielen lassen.
Aber am Ende hat sich die OSG Baden-Baden durchgesetzt im Finale gegen den SC Viernheim. Ein Nervenkrimi, so steht es auf der Seite der Schachbundesliga. 4,5-3,5 am Ende für die Badener Badener. Caruana hat das Zünglein an der Waage, kann man das sagen?
Nein, in dem Fall nicht. Man muss sagen, es war tatsächlich... der Spielplan hätte nicht besser gemacht werden können. Viernheim hat eine Top-Mannschaft ans Brett bekommen. war bis zum letzten Spieltag gegen den hohen Favoriten OSG Baden-Baden, die jetzt in den letzten 16 Jahren 15 Mal Meister wurden, wenn ich die Zahl richtig weiß. Und es kam genau zu diesem Finalduell. Viernheim musste gewinnen, weil Baden-Baden mehr Brettpunkte hatte. Und am Ende war es Arkadi Naidic, der vor einigen Jahren noch die Nummer 1 im deutschen Schach war, der mittlerweile für Aserbaidschan antritt, der mit seinem Sieg gegen Igor Kovalenko den Sieg für Baden-Baden sicherstellt. Das ging auf 4,5 zu 3,5 aus, also das knappste entschiedene Ergebnis eines Mannschaftskampfes im Schach. Also da war Dramatik pur geboten.
Was ist denn dieser Meistertitel jetzt unter diesen besonderen Bedingungen wert?
Es ist gut, dass man eine Runde gespielt hat. Es ist gut, dass sich das deutsche Schach präsentiert hat. Es ist gut, dass die Vereine ihren Spielern die Möglichkeit gegeben haben, teilzunehmen. Aber ein klassischer Meistertitel ist es eigentlich keiner. Es gibt in anderen Ländern, dass man eine Meisterrunde so veranstaltet, die innerhalb kurzer Zeit über einen längeren Zeitraum stattfindet, alle an einem Ort, was den Vorteil hat, dass die Reisekosten wegfallen. Aber ein klassischer Meistertitel 2020 wird man das nicht nennen können. Zumal die Bedingungen sehr besonders waren. Also Veranstalter war die OSG Baden-Baden. Das Ganze lief in Karlsruhe ab in der Messehalle und man hat da ein großartiges Hygienekonzept umgesetzt. Es gab getrennte Blasen, nenne ich es mal, wer welche Räumlichkeiten betreten durfte. Die Bretter, die Spieler waren durch Plexiglasscheiben voneinander getrennt, dass also kein Austausch von Speichel stattfinden konnte. Es gab keinen Handschlag, es gab eine klare Hygieneverordnung. Manche Spieler waren auch am Brett mit Maske zu sehen. Es waren schon sehr, sehr besondere Bedingungen, die da in Karlsruhe herrschten.
Kann man sagen, wie sich diese Bedingungen auch auf die Spieler ausgewirkt haben?
Es gab das schon bei einem Turnier in Biel, diese Voraussetzung. Da hat sich Baden-Baden bei der Ausrichtung auch ein Stück weit daran orientiert. Die Spieler meinten, dass es am Anfang ungewohnt war, dass man aber sehr schnell reinkam. Und ich glaube, das war es auch. Vor allem überwiegte aber bei vielen Spielern die Freude, endlich mal wieder am Brett sitzen zu können. Endlich wieder auf diesem Niveau gegen Gegner am Brett spielen zu können. Man hat einigen Spielern aber angemerkt, dass sie etwas rostig sind momentan noch, dass sie noch etwas brauchen, um wieder reinzukommen. Aber für die Spieler war das ein Highlight. Also man hat auch gehört, dass Spieler unbedingt spielen wollten, um diese Möglichkeit mal wieder wahrzunehmen, am Brett spielen zu können.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Und dazu schauen wir wie immer auf die Terminvorschau der Kollegen vom SID, des Sportinformationsdienstes. Heute haben wir uns diese Highlights herausgesucht.
Ja, die Bayern, die spielen als Champions-League-Sieger gegen den Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den UEFA-Supercup. Das Ganze heute Abend in der Puskás-Arena in Budapest.
Fußball im Risikogebiet vor bis zu erlaubten 20.000 Zuschauern, auch wenn diese Zahl wohl de facto nicht erreicht wird. Man kann der UEFA da durchaus eine gewisse Fahrlässigkeit unterstellen.
Ja, vor allen Dingen, weil selbst der Bürgermeister von Budapest sagt, das Spiel würde ich am liebsten ohne Fans austragen als Geisterspiel, einfach aus Sicherheitsgründen. Bei einer Inzidenzzahl von über 100 in Budapest wäre das eigentlich auch besser.
Ja, das ist also total deppert, wie ich finde, aber er hat das nicht zu entscheiden und er hat es auch nicht entschieden. Die Entscheidungsgewalt hat die ungarische Regierung, aber sowohl ein Großteil der Fans als auch die Fernsehsender Sky und The Zone haben ihre Reisepläne schon aus eigenem Antrieb abgesagt.
Da wird das Ganze aus der Box in München kommentiert. In der Europa League wird auch Fußball gespielt. In der Qualifikation, da spielt Wolfsburg zu Hause gegen den Club Desna aus der Ukraine. In der Handball Champions League, da muss der THW Kiel gegen Nantes ran. Und im italienischen Imola, da beginnt die Radsport-Straßen-WM heute mit dem Einzelzeitfahren der Damen. Aus deutscher Sicht aber ohne Lisa Klein, die fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts aus. Mieke Kröger rückt für sie ins Team des Bundesdeutscher Radfahrer.
Am Rotenbaum in Hamburg gehen die European Open mit den Achtelfinals weiter.
Im Einzel hat es dahin leider kein Deutscher geschafft. Yannick Hanfmann, der unterlag gestern Christian Garin und Dominik Köpfer, der verlor gegen den an 4 gesetzten Roberto Bautista Agut.
Deutschlands beste Doppelspieler Kevin Gravitz und Andreas Mies stehen dagegen schon im Viertelfinale.
Und wir sind für heute fertig. Stand jetzt, das war's von uns hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wie jeden Werktag wieder pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genügend Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine auch gerüstet seid. Und das machen wir natürlich auch morgen wieder.
Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, also gerne ein paar Sterne abgeben. Stand jetzt freuen wir uns auf eure Gedanken und gerne auch Anregungen und sagt's auch gerne weiter. Klickt auf Stand jetzt und klickt natürlich auch auf meinsportpodcast.de.
Denn das lohnt sich wirklich. Hier findet ihr Sport für die Ohren rund um die Uhr ganz allgemein und Stand jetzt natürlich im Speziellen. Danke für euer Interesse heute und bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.